Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Der evolutionäre Prozess, Aufstieg und Integration, Teil 2. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast noch einmal eingehend mit der Natur und Wirkweise dessen befasst, was wir Evolution nennen. Mit der Evolution des Bewusstseins. Wir hatten die unterschiedlichen Stufen, Materie, Pflanze, Tier und Mensch beleuchtet und die jeweiligen Besonderheiten und auch Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Und wir hatten dabei, und das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, gesehen, dass die Natur bei ihrem Aufstieg die früheren Stufen nicht zurücklässt. Die Pflanze besteht aus belebter Materie, das Tier aus Materie, Leben und einem vitalen wie auch sinnesmental. Und der Mensch nimmt all dies in sich auf, ist all dies ebenso, und er verkörpert darüber hinaus ein denkendes Mental, einen Intellekt, das, was wir Vernunft nennen. Im Menschen allerdings nimmt dieses Aufnehmen der früheren Daseinszustände und Wirkweisen eine besondere Form an. Denn es offenbart sich hier als eine Art Blick des Geistes, des universalen Seins, der im Individuum selbst auf das Frühere, auf Materie, Leben, das Sinnenmental quasi von oben herabschaut, der das niedere Leben verstehen will, um dieses ebenfalls auf eine höhere Ebene zu heben, ihm höhere Werte zu geben, seine höheren Möglichkeiten hervorzubringen. Denn da dieser Geist Wonne und höchste Harmonie ist, und er es ist, der sich in allem verwirklichen will, will er auch diese Vibrationen, diese Klänge und Noten nicht zum Schweigen bringen, sondern in seine große Sinfonie mit einbeziehen, indem er ihnen eine tiefere und feinere Bedeutung gibt und die Wonne, die Seinseligkeit in ihnen offenbart, die sie in ihren früheren, gröberen Formen noch nicht ausdrücken konnten. Dies geschieht allerdings nur, und dies ist die Bedingung, die der Geist der niederen Natur auferlegt, wenn sie selbst dieser Veränderung zustimmt. Und er, der Geist, kann durchaus sehr harsch, sogar brutal mit ihnen umgehen, wenn er selbst auf Vervollkommnung ausgerichtet ist und diese ansteht und die niedere Natur oder bestimmte Teile der niederen Natur rebellieren, sich verweigern. Und genau hier offenbart sich das eigentliche Ziel, die wahre und tiefste Bedeutung von Ethik, Disziplin, Askese. Sie zähmen, erziehen und reinigen das vitale, physische und niedere mentale Leben und bereiten diese Elemente darauf vor, geeignete Instrumente zu sein, damit sie selbst zu Noten und Klängen der höheren mentalen und vielleicht sogar der supramentalen Harmonie werden können. Es ist nicht ihr Ziel oder sollte nicht ihr Ziel sein, die niedere Natur zu verstümmeln oder zu zerstören. Denn auch wenn der Aufstieg das eigentliche, Entscheidende ist, die Absicht des Geistes, in seinem Wirken in der Natur, der Evolution, ist ebenso Integration. Wie es Sri Aurobindo an anderer Stelle in Bezug auf die niedere Natur formuliert, nichts darf zurückgewiesen werden, alles muss in die Ebenen des göttlichen Bewusstseins emporgehoben werden. Tatsächlich sehen wir, dass dieser Blick dieses nach unten gerichtete Auge des Geistes, eine Schau, ein Wissen, ein Wille, der alles aufnimmt, erhöht und vertieft, der alles subtiler, feiner und reicher macht, nicht erst im oder durch den Menschen wirkt, sondern von Beginn an. Man könnte sagen, dass die Pflanzenseele ihre physische Existenz auf nervlich-materielle Weise betrachtet, dass dies sozusagen ihre Schau, ihr Wissen, ihr Wille in dieser Stufe der Evolution ist. Und sie nimmt diese Wahrnehmung genau deshalb an, um so in der materiellen Existenz alle nur mögliche vital-physische Intensität zu erfahren, sie quasi herauszuholen. Auch wenn dies für uns nur schwer verständlich sein mag, diese Intensität, diese Form von Freude mag in der Pflanze in Relation zu der noch sehr rudimentären Form stärker sein, als das Tier sie in seinem höheren und machtvolleren Dasein ertragen könnte. Vielleicht können wir versuchen, uns ein wenig die enorme Kraft und Intensität vorzustellen, die eine solch enge Form, die in der Erde fest verwurzelt ist und sich nicht fortbewegen kann, in sich selbst spüren muss, wenn sie sich mit allem, was sie ist, der Sonne zuwendet und auf sich selbst zu ihr emporwächst. Das Tier nimmt seine physische Existenz durch das Sinnenmental wahr. Und auch hier sehen wir, dass der Geist eine bestimmte Schau, einen ganz bestimmten Willen verkörpert, um in dieser Stufe die größtmögliche Intensität zu erfahren. Denn das Tier ist, auf dieser Ebene, erheblich klarer, scharfsinniger und auch, im Verhältnis zu dem, was es ist, vollständiger als der Mensch. Es ist vollkommen mit diesem Sinnesmental identifiziert und erfährt es daher mit einer größeren Unmittelbarkeit, Ausschließlichkeit, als uns dies als Mensch möglich ist. Der Mensch, der aus der Ebene des Willens und der Intelligenz schaut, lässt diese niederen Intensitäten, diese niederen Ausschließlichkeiten hinter sich. Und er tut dies, damit er diese Intensität, diese Vibration nun auf einer anderen Ebene erfahren kann. Intellektuell, ästhetisch, moralisch, spirituell und auch über sein praktisches und dynamisches Mental. Auf diese Weise vergrößert und verfeinert er den Gebrauch der Lebenselemente, der Lebenskraft, der Sinne und hebt sie empor. Er lässt die animalischen Reaktionen und Freuden nicht hinter sich, doch er mentalisiert sie. Sie werden in ihm heller, feiner und empfindsamer. Und schließlich, wenn seine Entwicklung einen gewissen Punkt erreicht hat, verlangt er von der niederen Natur, mit dem Schmerz der Zurückweisung und des Verzichts, eine Art Umwandlung, Transformation. Dies ist der Weg, die Art und Weise, mit der uns das Mental auf das spirituelle Leben vorbereitet. Auf das also, was jenseits unseres gewöhnlichen Menschseins liegt. Denn im höher entwickelten Menschen richtet sich der Blick des universalen Seins, des universalen Geistes, nicht nur nach unten und in seine Umgebung, sondern auch nach oben und nach innen. Und in ihm, im Gegensatz zum Tier, ist sich die Natur, der Mensch selbst, dieses Blickes auch bewusst. Denn dadurch, dass er einen intelligenten Willen besitzt, beginnt er, wenn auch noch stark verzerrt und begrenzt, die zweifache Natur von Sein, Bewusstsein, Seligkeit, von Sat-Chit-Ananda zu verkörpern. Das Tier ist ein unentwickeltes, bewusstes Sein, das vollständig in jeder Beziehung von Prakriti, von der Natur, beherrscht und bewegt wird. Der Mensch jedoch wird nach und nach zu einer sich entwickelnden, bewussten Seele, zu einem Purusha, der in die Bewegung der Natur eingreift und mitbestimmen will und der letztlich zum Meister dieser Natur werden will. Und selbst wenn er dies noch nicht kann, wenn er noch allzu sehr im Netz der Natur verfangen ist und ihren Gesetzen und Mechanismen folgt, er spürt, dass sich der Geist in ihm in höhere Ebenen erheben will, dass er seine Grenzen weiten will. Etwas in uns weiß, dass sich unsere tiefere, bewusste Seelennatur, Purusha Prakriti, mit ihrem gegenwärtigen niederen Zustand, mit all seinen Begrenzungen nicht begnügen will, dass sie nicht darin verbleiben will. Der Mensch spürt einen natürlichen Impuls, in höhere Höhen aufzusteigen, sein Feld und seine Möglichkeiten zu erweitern, seine niedere Natur zu verwandeln. Und dies ist kein reiner Traum, eine falsche Hoffnung oder Illusion, die unserer menschlichen Vorstellungskraft entspringt, sondern eine Tatsache, eine Wirklichkeit. Denn der Mensch muss, eben weil er unvollkommen ist, weil er sein mentales Wesen noch entwickelt, nach Entwicklung und Vollkommenheit streben. Und dies umso mehr, da er in sich selbst etwas spürt, das tiefer ist als dieses Mental, diese Mentalität, die Seele in seinem Innersten. Und er ahnt, fühlt ebenso etwas, das oberhalb seines Mentals liegt. Etwas Supramentales oder Geist, Spirit. Und er ist in der Lage, sich dafür zu öffnen, es zuzulassen, sich zu ihm zu erheben, es zu greifen. Es liegt in der Natur des Menschen, durch bewusste Entwicklung, bewusste Evolution, seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Und dies gilt nicht nur für vereinzelte Individuen, sondern für die menschliche Spezies als Ganze. Wenn sie es will, wenn sich der Wille mehr und mehr auf dieses Ziel ausrichtet, dann kann sie die Unvollkommenheiten der heute noch sehr ungöttlichen Natur hinter sich lassen und sich zumindest in eine höhere Form von Menschsein erheben, auch wenn sie das göttliche Menschsein oder den Zustand des Übermenschen nicht vollständig verwirklichen kann. Wie auch immer, die evolutionäre Natur in uns zwingt uns dazu, uns zu entwickeln, einem Ideal zu folgen, uns zu sehnen, zu streben, uns zu bemühen. An dieser Stelle stellt sich uns die Frage, ob es eine Grenze gibt. Wie weit der Mensch selbst über sich selbst hinausgehen kann und wo diese Bemühung endet oder enden muss. Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir verstehen, was das mentale Prinzip, das der Mensch verkörpert, eigentlich ist. Denn das, was wir mental nennen, das mentale Bewusstsein, besteht aus verschiedenen Ebenen und Stufen. Eine Treppe, die wir als Mensch nach und nach erklimmen, emporsteigen. Und auch hier sehen wir, dass wir das, was wir auf unserem Weg durchschritten haben, weiterhin mitnehmen, in uns tragen. Man könnte sagen, dass wir auf einer bestimmten Stufe stehen, von den darunterliegenden Stufen noch mehr oder weniger abhängig sind und dass wir ab und zu einmal höher steigen und wieder zurückfallen oder von dem, was noch jenseits von uns liegt, Eingebungen oder Einflüsse empfangen. Der heutige Mensch steht in aller Regel noch auf der untersten Stufe der mentalen Leiter, die wir physisches Mental nennen. Dieses Mental gründet sich, was seine Wahrnehmung von Tatsache und Wirklichkeit anbelangt, auf das physische Gehirn, das physische Sinnesmental, die physischen Sinnesorgane. Der physische Mensch gibt den sogenannten objektiven Dingen und dem äußeren Leben die größte, wenn nicht einzige Bedeutung. Seine subjektive oder innere Existenz ist kaum ausgeprägt, von geringer Intensität, und er ordnet diese den Ansprüchen des äußeren Lebens, des gewöhnlichen Daseins in aller Regel unter. Der physische Mensch hat durchaus einen vitalen Anteil, doch dieser besteht in ihm selbst aus kleineren, eher instinktiven Formationen eines Lebensbewusstseins, das aus dem Unterbewusstsein hervortritt. Das restliche Leben, seine Gefühle, Wünsche, Befriedigungen, Emotionen hängen von äußeren Dingen, von äußeren Kontakten ab. Und so ist der Mensch des physischen Mentals mit dem befasst, was praktisch und unmittelbar realisierbar und möglich ist, mit dem Gewöhnlichen, dem Üblichen, dem Alltäglichen. Dabei verfügt er durchaus auch über einen, man könnte sagen, tatsächlichen mentalen Anteil. Doch auch dieser ist gewöhnlich, traditionell, althergebracht. Er ist rein praktisch orientiert und er respektiert das, was dieses Mental kann und hervorbringt, nur dann, wenn es in seinem Sinne nützlich ist, wenn es der Unterstützung, dem Komfort, der Befriedigung oder Unterhaltung seiner physischen Existenz und seiner physischen Sinne dient. Denn das physische Mental befasst sich ausschließlich mit Materie und der materiellen Welt, mit dem Körper und seinen Bedürfnissen, mit den Wahrnehmungen der damit verbundenen Sinne und mit der gewöhnlichen, rein praktisch orientierten Mentalität und ihren Erfahrungen. Alles andere, all das, was jenseits davon liegt, baut dieses Mental zu einer begrenzten, man könnte sagen, Überstruktur zusammen, die sich auf das äußere Sinnesmental gründet. Und es betrachtet diese höheren Inhalte, etwa Philosophie oder Kunst, auch Religion, entweder als hilfreiche Beigabe, als eine Art Zusatz, die es in dem, was es ist, unterstützt, oder es hält sie für überflüssig, für manchmal ganz netten, aber unnötigen Luxus. Denn für den physischen Menschen sind dies Vorstellungen, Gefühle, gedankliche Abstraktionen, die keiner tatsächlichen inneren Wirklichkeit entsprechen. Und selbst wenn er dahinter eine Wirklichkeit wahrnimmt, er empfindet sie nicht. Er spürt nicht die eigentliche Substanz dieser Wirklichkeit. Einfach deshalb, weil sie feiner als die physische Substanz ist und sie sich daher dem rein physischen Menschen entzieht. Für ihn, den physischen Menschen, ist all dies, alles Höhere, weniger wirklich, weniger real. Und er gibt ihm deshalb auch eine geringere oder gar keine Bedeutung. Für ihn sind dies rein subjektive Wahrnehmungen, die mit der objektiven Wirklichkeit, die er für allein wirklich hält, nichts oder nur sehr wenig zu tun haben. Es ist im Rahmen und im Prozess der Evolution ganz natürlich, dass der Mensch zunächst diese Ebene des Mentals verkörpert, dass er dem äußeren Leben, den äußeren Dingen und Tatsachen die Bedeutung gibt, die diesem durchaus zustehen. Denn genau dies ist das, was die Natur uns Menschen als Grundlage, als Basis für unsere Existenz gegeben hat und auf das sie daher zu Recht und auch nachdrücklich besteht. Und deshalb hat sie diesen Menschentyp und tut es immer noch in zahlloser Weise in der Welt vervielfältigt. Denn sie muss diese Basis sichern. Sie muss stehen, damit sich auf ihr, ebenfalls im Menschen, etwas Höheres entwickeln kann. Wie es in Sri Aurobindos Savitri genau hierzu in den Königreichen des kleineren Mentals heißt: "And yet behind it stands a cosmic might. A measured greatness keeps its vaster plan. A fathomless sameness rhythms the tread of life. The stars' changeless orbits furrow inert space. A million species follow one mute law. A huge inertness is the world's defense. Even in change is treasured changelessness. Into inertia revolution sinks. In a new dress the old resumes its role. The energy acts, the stable is its seal. On Shiva's breast is stayed the enormous dance." Und doch steht dahinter eine kosmische Macht. Eine maßvolle Größe wahrt ihren weiten Plan. Eine endlose Gleichheit bestimmt den Takt des Lebens. Die unwandelbaren Bahnen der Sterne durchpflügen unbewegten Raum. Zahllose Arten folgen einem stummen Gesetz. Eine gewaltige Trägheit ist der Schutz der Welt. Selbst im Wandel wird Wandellosigkeit bewahrt. Revolution versinkt in Beharrung. Das Alte nimmt seine Rolle wieder auf in neuem Kleid. Die Energie wirkt, das Stabile ist ihr Siegel. Auf Shivas Brust ruht der gewaltige Tanz. Eine weitere mentale Ebene, die der Mensch bereits verkörpert und die ihn oft dominiert, ist die des sogenannten Lebensmentals. Das Lebensmental ist in seiner Natur dynamisch und vital. Es ist offener für die Einflüsse der in uns ruhenden innersten Seele und bringt auch eine erste Seelenform hervor, eine Lebensseele, eine Gestalt des Lebensseins, des vitalen Purusha. Diese Lebensseele spürt und berührt die Formen, Kräfte und Energien der Lebenswelt und versucht diese hier in der materiellen Welt zu verwirklichen. Das Lebenssein, die Lebenskraft, die vitale Natur hier zu erfüllen und zu befriedigen. Für sie ist unsere physische Existenz nur ein Feld für das Spiel der Lebensimpulse, für Ehrgeiz, Macht, eine sogenannte starke Persönlichkeit, für Liebe, Leidenschaft und Abenteuer, für das menschliche Streben und Suchen, für Wagnis, Gefahr, Versuch und Risiko, individuell, kollektiv, in der Menschheit allgemein. Ohne dies, ohne diese immer neuen Experimente, hat das Leben, unser menschliches Dasein, für die Lebensseele, das Lebensmental, keinen Sinn. Diese Lebensmentalität wird durch unser verborgenes, subliminales, vitales Wesen gestützt und unterstützt. Und sie kann sich über dieses innere Wesen verhältnismäßig leicht für die größere und weitere, okkulte, feinstoffliche Lebenswelt öffnen und ihre unsichtbaren, dynamischen Kräfte und Wirklichkeiten, die hinter unserer materiellen Welt stehen, spüren. Es gibt in uns ein inneres Lebensmental, das die physischen Sinne nicht benötigt und das in seiner Wahrnehmung nicht durch diese begrenzt ist. Und in diesem werden wir uns bewusst, dass unser eigenes inneres Leben und auch das innere Leben der Welt, des Kosmos, von unserem Körper und den eigentlich nur symbolhaften Ereignissen der äußeren Welt unabhängig sind, dass sie unabhängig von der materiellen Form existieren. Der vitale Mensch wird, bewusst oder unbewusst, durch diese Einflüsse geformt, gestaltet. Er ist der Mensch, der begehrt, der fühlt und empfindet. Er ist kraftvoll, ein Mann oder Mensch der Tat, voller Leidenschaft, voller Emotion, immer in Bewegung. Auch dieser Mensch legt durchaus großen Wert auf sein physisches, materielles Dasein, doch er gibt diesem immer eine Art Push. Er will das Leben erfahren, spüren, will verwirklichen und umsetzen, er will sich ausdehnen, sich selbst bestätigen. Und wenn er sich diesem Impuls, diesem Drang ganz und gar hingibt, dann wird er irgendwann Grenzen durchbrechen, neue Horizonte eröffnen, die Vergangenheit und Gegenwart um der Zukunft willen aufrütteln. Der vitale Mensch hat auch ein mentales Leben, das aber oft dieser Vitalkraft, seinen Wünschen, Begierden und Leidenschaften unterworfen ist und das in erster Linie dazu dient, diese zu befriedigen. Wenn er sich sehr stark für mentale Dinge interessiert, dann wird er zum mentalen Abenteurer. Er öffnet neue mentale Räume, kämpft für ein Ideal, wird zum einfühlsamen Künstler oder Dichter oder zum Vorreiter, Verkünder und Verfechter einer Sache. Das vitale Mental ist aktiv, dynamisch, kraftvoll und daher eine wichtige und wesentliche Kraft im Wirken der evolutionären Natur. Auch diese mentale Ebene ist in Savitri, in Buch 2, Kanto 10 und, was das innere Lebensmental anbelangt, in Buch 7, Kanto 3, sehr schön und eingehend beschrieben. Oberhalb dieser vitalen Mentalität und ebenso in unserem weiten Inneren liegt die Mentalebene des reinen Denkens, der reinen Intelligenz. Und jene, die dies verkörpern, der Philosoph, der Denker, der Wissenschaftler, der intellektuell Schaffende oder Erschaffende, der Schriftsteller oder Dichter, der Ideengeber, der Idealist und der Träumer, werden gewöhnlich als der Gipfel dessen betrachtet, was der Mensch als mentales Wesen aktuell sein und erreichen kann. Auch dieser Mensch verkörpert die Anteile und Wirkweisen der Lebensnatur, Gefühle, Leidenschaften, Begehren und Ehrgeiz und die vielen kleinen Hoffnungen und Wünsche, die er mit dem Leben verbindet. Und er verfügt, naturgemäß, auch über Sinneswahrnehmungen und ein physisches, körperliches Dasein. Und diese sozusagen niederen Impulse können das höhere, rein mentale Element stark beeinflussen und herunterziehen. Gewöhnlich aber, zumindest dann, wenn diese reine mentale Ebene weit entwickelt und kraftvoll ist, übernimmt sie am Ende die Führung des gesamten Wesens. Und die vitale und die physische Ebene unterliegen mehr oder weniger vollständig der Kontrolle des denkenden Willens und der denkenden Intelligenz. Der mentale Mensch kann seine Natur nicht transformieren, doch er kann sie kontrollieren und harmonisieren. Er kann ihr das Gesetz eines mentalen Ideals auferlegen, oder ein Gleichgewicht, oder einen Einfluss, der die Natur läutert und verfeinert. Und er kann einem inneren Durcheinander, einem Patchwork oder Flickenteppich verschiedener Willen, Impulse und Persönlichkeiten ein hohes Maß an Kohärenz, an Festigkeit und Zusammenhalt verleihen. Er kann sein Mental und sein Vital beobachten und regieren. Er kann sie bewusst entwickeln und in dem Maße, in dem er dazu fähig ist, auch sein eigener Schöpfer, der Schöpfer seines eigenen Lebens werden. Hinter diesem Mental der reinen Intelligenz steht ein inneres, subliminales Mental. Dieses spürt die Kräfte und Formen der mentalen Ebene unmittelbar. Ideen, Gedanken, Eingebungen und andere uns verborgene Einflüsse, die auf die materielle Welt und die Lebensebene einwirken. Diese Kräfte und Formen sind für das innere Mental wirklich. Wahrheiten, die sich in der Erdnatur zu verkörpern suchen. Wenn wir selbst in dieser inneren Ebene leben, dann erkennen wir, dass das Mental und die Mentalseele von unserem physischen Dasein unabhängig sind, dass sie unabhängig davon existieren, und wir können in diesen ebenso leben wie in unserem Körper. Und tatsächlich ist dies, im Mental und in den Räumen des Mentals zu leben, eine Intelligenz zu sein statt ein Leben und ein Körper, das Höchste, was der Mensch unterhalb der eigentlichen Spiritualität erreichen kann. Ein selbstbeherrschtes, bewusst formendes Mental und ein bewusst ausgerichteter mentaler Wille. Ein Mental, das um ein Ideal weiß und das dieses Ideal verwirklichen will. Ein hoher Intellekt, ein Denker, ein Weiser, der nicht so dynamisch, nicht so unmittelbar tatkräftig ist wie der vitale Mensch, der aber ebenso machtvoll, wenn nicht machtvoller ist, und der den Menschen eine neue Schau eröffnet. Auch diese mentale Ebene ist in Savitri, in Buch 2, Kanto 10, und was das innere Mental anbelangt, in Buch 7, Kanto 3, ausführlich und außerordentlich klar beschrieben. Diese drei Stufen oder Formen des Mentals, das physische Mental, das vitale Mental und das, man könnte sagen, eigentliche Mental, sind nicht nur psychologische Typen, psychologische Ausprägungen, sondern konkrete Schritte der Evolution der Natur, die das mentale Sein oder Dasein dazu führen, über sich selbst hinausgehen zu wollen und letztlich hinauszugehen. Der vollkommene mentale Mensch ist die höchste und noch seltenste Stufe des gewöhnlichen Menschseins. Um weiterzugehen, muss die Natur das spirituelle Prinzip in das Mental bringen und es in Mental, Leben und Körper wirksam werden lassen. Sie muss das, was sich in unserem Inneren unter der Oberfläche befindet, stärker nutzen und die Seele, das psychische Wesen, das psychische Bewusstsein nach vorne bringen. Oder sie muss über unser gewöhnliches Mental hinausgehen, in Ebenen eines intuitiven Bewusstseins, deren kompaktes Licht aus der spirituellen Gnosis stammt, in die aufsteigenden Ebenen des reinen spirituellen Mentals, in denen wir in unmittelbaren Kontakt mit dem Grenzenlosen treten, in denen wir das Selbst und die höchste Wirklichkeit der Dinge, Satchitananda, berühren. In uns selbst, hinter unserem Oberflächenwesen, finden wir eine Seele, ein inneres Mental und ein inneres vitales Element, die sich sowohl gegenüber diesen Höhen als auch gegenüber dem verborgenen Geist in unserem Innersten öffnen können. Und genau diese zweifache Öffnung ist das Geheimnis einer neuen, weiteren Evolution. Denn wenn diese Grenzen oder Mauern durchbrochen werden, erhebt sich das Bewusstsein in einen größeren Aufstieg und eine weitere Integration. Und wie die Evolution des Mentals unser Wesen mentalisiert hat, so wird diese neue Evolution alle Teile, Kräfte und Mächte unserer Natur spiritualisieren. Und dann, wenn er die Seele, das innere Mental, das innere Herz nach vorne ruft, wenn er die Kräfte des spirituellen Mentals, des höheren Mentals und des Übermentals hinabruft, wird der mentale Schöpfer, der Denker und Weise, der Prophet oder Verkünder eines Ideals, das selbstbeherrschte, disziplinierte, harmonisierte mentale Wesen durch ihren Einfluss und ihr Wirken zu einem spirituellen Weisen, zu einem spirituellen Seher und Propheten, einem Gottliebenden, zu einem Yogi, Gnostiker oder Sufi-Mystiker. Tatsächlich ist dies, die Spiritualisierung des Menschen, der einzige Weg. Denn solange wir nur in unserem Oberflächenwesen leben und nach außen in die materielle Welt blicken, ist eine wirkliche Veränderung, ein evolutionärer Übergang in etwas wirklich Neues nicht möglich. Der vitale Mensch, der mentale Mensch, haben das irdische Leben in sehr hohem Maße beeinflusst und verändert. Sie haben die Menschheit aus einem menschlichen Tierwesen in das entwickelt, was er heute ist. Doch ihre Möglichkeiten sind auf das Menschsein, auf die Formel oder Matrix Mensch begrenzt. Sie können das eigene Daseinsprinzip, das Bewusstsein, aus dem sie handeln, nicht umwandeln oder transformieren. Und jeder Versuch, dies zu tun, das Mental oder das Vital quasi über das Menschliche hinaus zu erweitern, führt, wie etwa bei Nietzsche, zu einem Übermenschen, der gigantische, titanische oder gottähnliche Züge trägt, der aber immer noch Mensch ist. Wenn es uns jedoch gelingt, in unserem inneren Wesen zu leben und dieses zum Meister unseres Lebens zu machen, oder wenn wir in die spirituellen und intuitiven Ebenen emporsteigen und uns dort verankern können, wenn wir von dort und durch ihre Kraft unsere Natur umwandeln, dann eröffnen sich uns, dem Menschen, andere, neue Möglichkeiten. Diese Umwandlung, diese neue Evolution, unterscheidet sich von dem bisherigen Prozess der evolutionären Natur in zwei wesentlichen Aspekten. Zum einen ist dieser Schritt eine bewusste Bemühung des menschlichen Mentals, also dessen, das über sich selbst hinauswachsen soll. Und zum anderen ist diese bewusste Bemühung nicht auf eine Entwicklung der Oberflächennatur begrenzt, sondern sie ist ein Versuch, deren Mauern, die Mauern der Unwissenheit, zu durchbrechen, darüber hinauszugehen. Nach innen in die verborgene Quelle unseres gegenwärtigen Seins, nach außen in das kosmische Sein und nach oben in ein höheres Daseinsprinzip. Und dies ist entscheidend. Denn was die Natur bisher erreicht hat, war eine Erweiterung der Grenzen unserer Unwissenheit. Der jetzige Versuch besteht darin, die Unwissenheit selbst zu beseitigen, unsere Seele zu finden und im Bewusstsein eins mit Gott und mit allem zu werden. Dies ist das höchste Ziel der mentalen Stufe der evolutionären Natur im Menschen. Der erste Schritt zu einer tiefgreifenden Umwandlung der Unwissenheit in wirkliches Wissen. Die spirituelle Veränderung beginnt mit einem Einfluss des inneren Wesens und des höheren spirituellen Mentals, und ihr Wirken ist im Oberflächenwesen spürbar. Doch für sich selbst genommen kann dies nur zu einem erleuchteten mentalen Idealismus, zum Wachsen eines auf Gott ausgerichteten Mentals, einem gottgläubigen Temperament oder zu einer gewissen Hingabe im Herzen und einer frommen Haltung führen. Es ist eine erste Annäherung des Mentals an den Geist, Spirit, aber es kann keine wirklich tiefgreifende Veränderung bewirken. Wir müssen tiefer in unserem Inneren leben. Wir müssen über unser gegenwärtiges Bewusstsein und unseren gegenwärtigen Zustand der Natur hinausgehen. Wenn dies geschieht, wenn wir die inneren Kräfte kontinuierlich in unsere äußeren Wesensteile bringen, wenn wir in höhere und weitere Ebenen aufsteigen und ihre Kräfte und Mächte, die bislang nur einen Einfluss auf uns ausüben, tatsächlich in unsere Natur herabbringen, dann kann sich die Kraft unseres bewussten Seins nach und nach so vergrößern und erhöhen, dass sie ein neues Bewusstseinsprinzip hervorbringen kann. Ein ganz anderes Wirken, eine neue Schau und neue Werte gegenüber allem, was ist, eine Erweiterung unseres Bewusstseins und unseres Lebens und Daseins, ein Aufnehmen, eine Umwandlung der niederen Stufen unserer Existenz. Und jeder kleine Schritt ist ein Schritt, wie weit auch immer wir noch von unserem Ziel entfernt sein mögen. Ein Schritt zu einem weiteren und göttlicheren Sein, zu einer weiteren und göttlicheren Kraft, zu einem weiteren und göttlicheren Bewusstsein, zu einem weiteren und göttlicheren Wissen und Willen, zu einer weiteren und göttlicheren Wahrnehmung von Existenz und Seinsseligkeit. Ein erster Schritt zu einem göttlichen Leben. Alle Religionen, alles okkulte Wissen, alle tatsächlich übernatürlichen Erfahrungen, alle psychischen Erfahrungen und Disziplinen, aller Yoga sind Wegweiser, die uns auf die Straße des Fortschritts führen können, des Fortschritts des okkulten, sich selbst entfaltenden Geistes. Der Mensch aber ist in seinem gegenwärtigen Zustand noch allzu erdverbunden. Sein Zentrum ist das Gehirn, die physische Intelligenz. Und er schreckt vor den zu hohen Ansprüchen, die der spirituelle Weg an ihn stellt, zurück. Er ist allzu skeptisch, allzu träge, allzu konservativ in seinem intellektuellen und auch spirituellen Denken. Er hält zu sehr an seinen Gewohnheiten fest. Und er zweifelt, selbst dann, wenn das Leben ihm zeigt, dass er das, was er erobern, überwinden will, auch tatsächlich erobern, überwinden kann. Er weist den Ruf des Neuen zurück und überlässt es einigen wenigen, ihm zu folgen. Doch dies ist nicht genug. Denn nur wenn die Menschheit als Ganze fortschreitet, ist der Sieg des Geistes tatsächlich sicher, dauerhaft. Selbst wenn die Natur zurückfallen sollte, der Geist erinnert sich, und er wird die Menschheit wieder auf eine aufsteigende Bahn führen. Und dieser nächste Aufstieg wird, aufgrund der Bemühungen der Vergangenheit, einfacher und dauerhafter sein. Denn diese Bemühungen, diese Versuche, sind im unterbewussten Mental der Menschheit gespeichert. Und wer kann schon sagen, wer weiß schon, welche Siege in den vergangenen Zyklen unserer Spezies errungen wurden und wann der nächste Aufstieg bevorsteht? Tatsächlich ist es weder möglich noch notwendig, dass sich die gesamte menschliche Spezies von mentalen in spirituelle Wesen verwandelt. Doch sie muss dieses Ideal im Allgemeinen zulassen. Sie muss eine umfassende, weit verbreitete Anstrengung unternehmen, eine bewusste Konzentration, damit die Tendenz, die Ausrichtung zu einer wirklichen und endgültigen Errungenschaft werden kann. Anderenfalls werden nur einige wenige eine neue Stufe, eine neue Seinsweise begründen. Und die Menschheit wird, da sie dafür ungeeignet ist, stagnieren, in ihrem bisherigen Zustand verbleiben und sich nicht weiter bewegen oder sich evolutionär zurückentwickeln, absinken, verfallen. Denn das, was die Menschheit am Leben erhalten hat, was sie einen Platz als vorübergehende Krone der Schöpfung eingeräumt hat, ist die beständige, aufwärtsgerichtete Bemühung. An dieser Stelle können wir kurz innehalten und noch einmal, ein letztes Mal, den Prozess der Evolution als Ganzes betrachten. Wir sehen eine Basis, eine Grundlage, aus der sich ein Aufstieg entfaltet. In diesem Aufstieg findet sozusagen eine Bewusstseinsumkehr statt. Und aus der dann erreichten größeren Höhe und Weite geschieht eine Umwandlung und eine neue Integration der gesamten Natur. Die erste Grundlage ist Materie, der Aufstieg der Natur. Die Integration besteht in einer zunächst unbewussten, dann halbbewussten Umwandlung der Natur durch die Natur. Doch wenn das Wesen bewusster wird, wenn es bewusster an diesem Wirken der Natur teilnimmt, dann verändert sich dieser Prozess. Materie ist weiterhin die physische Basis, doch sie ist nicht mehr die Grundlage des Bewusstseins. Bewusstsein steigt nicht mehr aus dem Unbewussten auf oder offenbart sich daraus, sondern tritt nun aus dem neuen spirituellen Zustand oberhalb von uns oder aus dem unverschleierten Wirken der Seele in unserem Inneren hervor. Unsere Reaktionen gegenüber der Welt, jegliche Erfahrung, die wir darin machen, werden dann von unserer inneren Wahrnehmung und durch das Licht, das Wissen und den Willen bestimmt, die von oben in uns hineinströmen. Unsere gesamte Daseinswirklichkeit wird sich verlagern, von unten nach oben und von außen nach innen. Unser höheres und unser inneres Wesen, die wir bislang noch nicht kennen, werden wir selbst werden. Und unser äußeres Wesen, unser Oberflächenwesen, das wir bislang für uns selbst halten, wird nur eine Art Fassade oder Verbindungsstück sein, durch das unser wahres Wesen mit der Welt in Kontakt tritt. Auf diese Weise wird die äußere Welt für uns, für die spirituelle Wahrnehmung, das spirituelle Bewusstsein, zu etwas Innerem. Sie wird zu einem Teil dieses Bewusstseins, das diese Welt, alle Dinge und Wesen in dem Wissen und in der Wahrnehmung von Einheit und Identität innig umarmt, das sie mit einer intuitiven Schau durchdringt, das auf sie, die Welt, durch unmittelbaren Kontakt von Bewusstsein zu Bewusstsein antwortet und dass sie in eine tatsächliche und nicht nur gedachte Integralität überführt. Selbst die alte, unbewusste Basis wird in uns bewusst werden, durch das von oben einströmende Licht und Bewusstsein. Und die Tiefen des Unbewusstseins werden mit den Höhen des Geistes verbunden. Ein integrales Bewusstsein wird dann die neue Basis sein, die Basis für eine vollkommene Harmonisierung des Lebens durch vollständige Transformation, Vereinigung und Integration des Wesens und der Natur. Vielen Dank fürs Zuhören, habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast von der siebenfachen Unwissenheit zum siebenfachen Wissen, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.